Starthilfe. Das ist unser Podcast hier von Gründer MV über Gründerunterstützer. Für die Premierenausgabe haben wir uns in das Startup Cold Plasma Tech nach Greifswald begeben, an dessen Spitze Dr. Carsten Marenholz steht. Wieso er in Personalunion Gründer und zugleich Gründerunterstützer ist, welchen Erkenntnisgewinn die Lektüre der altehrwürdigen Buddenbrooks oder des kleinen Prinzen für innovative junge Unternehmen bringt, wie man aus einer Science-Fiction-Fantasie ein oft lebensrettendes Medizinprodukt kreiert, wie er als Nachwuchs-Naturwissenschaftler mit Nobelpreisträgern auf Augenhöhe agiert oder warum auf Marenholz' Schreibtisch immer wieder Lego-Teile zu finden sind, das könnt ihr in den nächsten 60 Minuten in unserer Podcast-Premiere erfahren. Sonnenstühle sind auf einem Sonnendeck und am Ostseestrand erstmal nichts Ungewöhnliches oder Überraschendes. Die Wirtschaftsregion Vorpommern vermarktet sich immerhin selbstbewusst unter www.deutschlandssonnendeck.de. Wenn zwei Sonnenstühle jedoch in einem Labor mitten in Greifswald aufgeklappt werden, ist die Gesprächssituation durchaus ungewöhnlich. Und Startup-Chef Carsten Marenholz ist es nicht minder, weil er ein Kartenspiel Totschlagargumente fürs Büro vor sich aufbaut, bevor er sich in den Liegestuhl lümmelt, und weil er seinen Kaffee aus einer Tasse schlürft, auf der das Cold Plasma Tech Firmenlogo neben dem Konterfei von Dr. Leonard Pille McCoy aus dem Star Trek-Universum prangt. Gründer MV-Redakteur Ralf Schipke hat sich für das folgende Interview neben den Firmengründer gesetzt.
Dr. Carsten Marenholz, es gibt noch irgendwie so ein Buchstaben im Namen.
C meinst du, ja. Dazwischen. Clemens, aber das darf keiner wissen.
Jahrgang 1979, gebürtiger Hesse.
Ja.
In Frankfurt oder?
Wiesbaden, der Landeshauptstadt von Hessen. Also ich bin so ein hessisches Sonnenscheingemüt und in Mainz zur Schule gegangen damals. Und meine Großeltern sind Pfälzer, das bedeutet eigentlich bin ich so ein Winzersenkel.
Carsten Marenholz hat ein Team um sich versammelt, das ein Wunderpflaster erfunden hat, mit dem ein gravierendes Problem im Gesundheitswesen gelöst werden kann. Mit dieser utopisch anmutenden Wundauflage lassen sich nicht nur chronische Wunden schneller schließen, Ärzte und Kliniken können damit auch in den Kampf gegen die gefährlichen multiresistenten Keime ziehen. Zum Wohle tausender Patienten, und zwar weltweit, von Greifswald aus. Marenholz, der bereits 2015 im Gründerteam der Cold Plasma Tech dabei war, gibt inzwischen aber auch sein Wissen weiter über das Wieso, Weshalb, Warum des Gründens im Allgemeinen und über Medizinökonomie im Speziellen. Und er tut das unter anderem am Greifswalder Alfred-Krupp-Kolleg. Stellt sich die Frage, was würdet ihr tun, wenn ihr eine Idee habt, die die Welt verändern könnte oder eine Technologie entdeckt, die man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennt? Diese Frage kann Marenholz aus ganz persönlicher Erfahrung als Pionier der Plasmamedizin beantworten. Wir freuen uns besonders, dass gerade er den Reigen der Gründerunterstützer eröffnet, die in unserem Starthilfe-Podcast zu Wort kommen sollen.
Ich habe gelesen, vom Auftreten her Berliner, ja. Im Herzen eines Europäers.
Ja, ich habe lange in Berlin gelebt, habe dort auch promoviert und mein Job bringt es jetzt mittlerweile mit sich, dass ich nicht nur hier im schönen Mecklenburg-Vorpommern sein darf, wo das Unternehmen ja ansässig ist und wo ich auch sehr gerne Zeit verbringe, sondern natürlich mit der Aufgabe kommt auch, dass wir über die Landesgrenzen und nicht nur über die Landesgrenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus, sondern auch in Europa kommuniziert werden. Und das hängt hauptsächlich erstmal damit zusammen, dass wir eines der Role Model vom European Institute of Technology sind. Und da kann es dann schon mal passieren, dass man zu Pressekonferenzen nach Paris eingeladen wird oder in Budapest auf Bühnen steht. Oder wie jetzt gerade aus Japan wieder zurückkommt. Also man muss da ein bisschen größer denken.
Mhm. Position CEO Cold Plasma Tech GmbH, ist das so noch richtig?
Das ist so vollkommen richtig. Immer noch existiert das Startup und gedeiht und trotz der großen Herausforderungen, die die MDR an uns stellt, diese neue Medical Device Regulation, also eine EU-Norm für Medizinprodukte, sind wir immer noch ganz gut im Rennen und sind dabei, den Markt aufzurollen.
Bei Hobbys stand in dem, was ich gelesen habe, meine Firma, meine Arbeit würde ich auch in meiner Freizeit machen und Lego. Habe ich jetzt beim Durchgehen schon gesehen, spielt ja hier auch in den Firmenräumen eine Rolle, Lego?
Ja, der Millennium Falcon, ein langes Projekt. Es sind, glaube ich, so 8.000 bis 10.000 Teile, die man da zusammenbauen muss. Und ich habe an meinem Schreibtisch einen zweiten Schreibtisch angebaut, an dem sozusagen das Projekt nebenbei, während ich in Telefonkonferenzen oder sowas sitze, dann weiter vervollständigt wird. Das ist meine... Ich glaube, ich bin so ein Läufer beim Telefonieren. Ich muss dann mit meiner Energie noch zusätzlich irgendwo hin oder ich baue Lego währenddessen. Mhm.
Gegründet 2015, die Firma Cold Plasma Tech, in der wir jetzt uns gerade befinden. Die Frage mit dem Du. Wir sind also in der Gründerszene unterwegs, da ist es eigentlich üblich, aber trotzdem habe ich natürlich eine gewisse Ehrfurcht, Dr. CEO, auf der internationalen Bühne unterwegs.
Das ist alles, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich bin, auf jeden Fall duzen wir uns, hi, ich heiße Carsten, und das mache ich eigentlich auch mit allen, weil ich finde, dieses Herr Doktor, also Herr Doktor ist mein Vater, Ich finde, man muss sich nicht durch Titel oder durch seinen Lebenslauf irgendwie nach vorne tun. Ich glaube, man muss zu jedem Zeitpunkt muss man durch seine Handlungen und das, was man sagt und was man tut, sich einen Respekt sozusagen erarbeiten. Und genauso ist das ja häufig auch bei Führungsanspruch. Ich habe immer so den Eindruck, viele Leute, die teilweise auch ein bisschen Selbstbewusstseinsprobleme haben, die versuchen immer durch Titel und durch möglichst viel Abstand irgendeine Art Führungsposition einzunehmen. Und ich glaube, Führung ist etwas, was man sich verdienen muss. Und das muss man sich zu jedem Zeitpunkt verdienen. Und deswegen bin ich vollkommen d'accord, wenn wir uns duzen. Und mir ist es auch herzlich egal, ob jemand studiert hat oder von irgendeinem Großkonzern irgendwie im Vorstand sitzt. Ich glaube, wir sind alle so weit, dass wir mit Wasser kochen und von daher, ob du jetzt Nobelpreisträger bist oder was auch immer, ist mir du eigentlich am allerliebsten.
Meistens wird ja das Du, das Sie dann doch dazu benutzt, um irgendwo eine Distanz
herzustellen.
Ne? Herzustellen und auch aufrechtzuerhalten vor allen Dingen. Ne?
Das muss man aber, ich frage mich halt immer, warum muss man das machen? Ich möchte in meinem Job ja auch letzten Endes Leute erreichen und ich versuche das authentisch zu machen. Ich versuche nicht irgendeine Rolle zu spielen den Leuten, sondern ich versuche einfach ich selbst zu sein. Ich versuche Carsten zu sein und ich habe nun als Carsten eine Aufgabe, was ganz Großes in der Welt irgendwie zu bewegen und das glaube ich, kann ich besser, wenn ich das mit Persönlichkeit und Authentizismus und natürlich dann auch dem nötigen Fachwissen und Expertise und so weiter, was die Basis sein sollte, mache. Aber ich denke, das merken die Leute und ich brauche mich nicht hinter meinem Doktor zu verstecken. Ein Doktor heißt, ich habe eine Abschlussarbeit irgendwann mal gemacht und habe die ein bisschen publiziert und durch die Jobs, die ich hatte, habe ich nun das Glück, dass ich dann auch relativ schnell in Führungspositionen reingekommen bin. Ich habe aber schnell gelernt, dass Leute einem lieber folgen, wenn sie mit dem übereinstimmen, was man sagt und wenn sie merken, dass hinter der Person, hinter diesem Konstrukt, was ja jeder Mensch von sich hat und für jeder Mensch auch von sich nach außen kommuniziert, da eine Person dahinter ist, die das auch ausfüllt. Und wenn ich selber merke, dass das nur ein Posten ist, den derjenige bekleidet oder nur ein Titel oder ein Professor oder was auch immer, dann reicht mir das leider meistens nicht aus. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu rebellisch für.
Aber nur der Vollständigkeit halber, ihr seid zwar eine Firma im Medizinbereich, Medizintechnikbereich, du hast aber nicht Medizin promoviert.
Nee, ich habe ein ganz... Im Nachhinein wirkt der Werdegang sehr linear und sehr gut aufgeräumt. Das war aber gar nicht so. Also ich habe aus Interesse heraus damals Biologie studiert, habe dann in Chemie promoviert und während der Promotion in Chemie noch Wirtschaft in Berlin und Cambridge studiert. Das habe ich alles aus Interesse rausgemacht und das habe ich alles gemacht, weil ich eigentlich ich liebe Systeme und ich lerne sehr gerne und ich lerne sehr gerne neue Sachen kennen und habe mit der Natur angefangen und bin dann über die Naturwissenschaften sozusagen weitergegangen, wollte dann irgendwann menschengemachte Systeme kennenlernen, deswegen Wirtschaft und habe dann letzten Endes bin ich ja jetzt in der Plasmaphysik gelandet, was auch ganz gut funktioniert erstaunlicherweise, denn wenn man so ein bisschen Naturwissenschaften verstanden hat, kann man die an einer Stelle gelernten Prinzipien und systemischen Eigenschaften sehr gut auf andere Systeme übertragen und damit dann Lösungen bauen. Und letzten Endes ist das alles gesunder Menschenverstand, so besonders in der Wirtschaft.
Ich habe natürlich auch mir das Xing-Profil angeguckt.
Die Hälfte sind Lügen.
Da steht, was biete ich? Unternehmensberatung, Unternehmensführung, Business Development und Marketing. Das stimmt so?
Ach, das sind immer alles, das sind doch alles nur bürgerliche Kategorien. Also tatsächlich macht es mir Spaß zu führen und ich werde schnell von Gruppen in diese Position irgendwie reingemacht. Das ist auch meiner Meinung nach die einzige Form, wie eine Führung irgendwie gut funktioniert ist, wenn andere wollen, dass jemand an der Spitze steht, weil sie dem vertrauen und weil sie der Meinung sind, dass der was kann. Beraten habe ich 2,5 Jahre lang gemacht als Unternehmensberater und kriege das auch nicht raus. Man kann es auch Klugscheiß nennen, aber ich bemühe mich, da milde walten zu lassen und nicht so viel damit nach vorne zu gehen. Marketing finde ich ein unglaublich spannendes Feld, weil es immer um Kommunikation geht und darum letzten Endes die Ideen, die man selber im Kopf hat, möglichst gut an andere zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch eine der wesentlichsten Eigenschaften, die man als Unternehmer, gerade auch in Startups, haben muss. Denn das bringt einem nichts, wenn man eine abstrakte Idee, eine Vision hat, diese Vision aber nicht in den Köpfen von anderen Menschen entstehen lassen kann. Und ich glaube, dass gerade dieser Weg des Begeisterns und andere Leute mitzunehmen und diese Kunst, es ist ja schon fast eine Kunst zu haben, andere Leute mit einem Gedanken zu infizieren, die dann selber wieder loslaufen und davon erzählen und sagen, Mensch, ich habe da gerade was ganz Tolles gehört und ich will, dass du das auch hörst. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei auch Ideen, die groß werden sollen. Das müssen alles kleine Flammen sein, die dann aber große Feuer entzünden können. Und dieser Prozess macht mir sehr viel Spaß. Und ist auch etwas, wo einem wenige Leute raten können. Jetzt an meinem Beispiel, wir haben ja mit der Plasmamedizin im Endeffekt eine komplett neue Richtung in der Medizin, die wir irgendwie proklamieren müssen, die wir irgendwie nach vorne bringen müssen. Und niemand kann einem so richtig raten, was man dafür tun soll. Denn wann wurde das letzte Mal Röntgen oder sowas eingeführt und wie hat man das gemacht? Das sind alles unglaublich lange Prozesse und mich fasziniert, wie man dieses Konstrukt aufbaut und auch mit Leben füllen kann.
Ich bin noch über eins gestolpert. Bei Ehrenamt steht Venture Advisor
Board. Ah, Venture Advisory Board. Ja, also erstmal ehrenamtlich gesehen, dieses Venture Advisory Board ist von der Falling Walls Stiftung. Ich habe das Glück, dass ich relativ früh in bestimmte Netzwerke reingekommen bin. Das hat alles angefangen mit dem Nobel Laureate Meetings, mit dem Nobelpreisträgertreffen, was jährlich in Lindau stattfindet. Wo ich schon als Wissenschaftler eingeladen war, die tragen immer so 500 weltweit zusammen, die sich dann mit Nobelpreisträgern auseinandersetzen. So verliert man auch die Scheu vor Nobelpreisträgern, die alle ganz teilweise ganz lustig drauf sind. Wenn ich da an Ada Jonath denke, die, wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, die neben einem sitzt dann und anfängt, wie wild irgendwas zu suchen. Und dann schaute ich sie an, weil wir zusammen in der Vorlesung drin saßen. Man ist da dann auch relativ durchgemischt. Und dann sagte sie, guckte sie mich irgendwann an. Und ich schaute sie an und sagte sie, du suchst deine Brille, oder? Und sie so, ja, warum hast du sie gesehen? Und ich so, ja, sie sitzt oben auf deiner Stirn drauf. Und die arme Frau war dann sozusagen, hat verzweifelt 5 Minuten vorher gesucht. Und das ist halt auch so herrlich menschlich dann zwischendurch, weil die ja teilweise sehr vergöttert werden, auch von jungen Wissenschaftlern. Und somit verliert man auch die Scheu. Und ich glaube auch, das ist ganz, ganz wichtig und auch etwas, was Gründer irgendwann brauchen. Man muss die Scheu verlieren, auch große Gedanken zu haben und sich auch mit großen Leuten zu unterhalten und muss sozusagen auch in der Lage sein, dort auch wieder hinter die Fassade zu gucken. Und mit diesem Nobelpreisträgertreffen hat es angefangen. Ich wurde dann irgendwann zum Fellow des Nobelpreisträgertreffens und bin dann so an die Falling Walls Foundation drangekommen, die eine ganz tolle, große Zukunftskonferenz machen, die alljährlich zum Mauerfalltag stattfindet in Berlin. Und darf dort sozusagen mit ein paar Kollegen die Veranstaltung und die Foundation im Bereich Venture, also im Bereich der Unternehmensgründung, des Entrepreneurships und so weiter, denn es werden dort auch Preise und es wird das Startup des Jahres in verschiedenen Kategorien wird sozusagen auserkoren und da sitze ich drin. Ich glaube aber, es gibt noch eine andere ehrenamtliche Tätigkeit, die mir persönlich viel mehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass das auch viel mehr Leute machen sollten und das ist so ein bisschen auch einen altruistischen Gedanken zu verfolgen. Ich fahre ganz gerne in Schulklassen rein, ich mache das Ganze auch für Absolventen, Universitätsabsolventen, besonders auch für Frauen und Mädchen, die heutzutage, glaube ich, sich immer weiter von diesen MINT-Studiengängen entfernen, ne? Dieses Medizin, Technik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften. Und dabei ist das eigentlich ganz cool, was wir machen. Das macht eigentlich total viel Spaß und das ist ein unglaublich dankbares Feld. Und ich glaube, wir sind nicht alle, und wer jetzt mein Bild sieht, okay, ich habe graue Haare und ich bin schon ein alter Sack, aber man kann auch ganz coole Sachen machen, wie Star Trek ins Leben rufen. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade auch die nächsten Generationen in diese Richtung wieder zu begeistern und zu zeigen, Leute, das, was ihr in der Schule macht und was ihr auf dem Papier rechnet, das sind alles Grundlagen und ihr könnt damit ganz große Sachen in der Welt bewegen und ihr könnt damit ganze Gesellschaften voranbringen, wenn ihr nur diese eine zündende Idee habt und das verfolgt. Und ich glaube, dass der Gedanke manchmal ganz wichtig ist, weil ich glaube, dass heutzutage gerade in Schulen eben häufig es an Begeisterung fehlt. Und wenn ich da ein bisschen von meiner Begeisterung abgeben kann, dann mache ich das total gerne und kann auch nur jeden, der den Podcast hört, der ja in irgendeinem Feld sicherlich sehr gut ist, versucht einfach irgendjemanden mitzunehmen und zu begeistern und dann hat man was getan, was auch irgendwann irgendwie wieder zurückkommt. Und genau das mache ich auch mit Startups versuche dort so ein bisschen nach einem altruistischen Gedanken einfach dem Ökosystem zu helfen. Und wenn man sich gegenseitig, glaube ich, ein bisschen unterstützt, dann ist im Gesamtsystem, glaube ich, viel gewonnen.
Ich möchte noch mal ganz kurz bei Preisen verweilen. Oh Gott. Eine etwas provokante Frage. Wenn das Nobelpreiskomitee anrufen würde, würdest du dich dann mehr über den in Chemie, in Physik oder in Wirtschaftswissenschaften freuen?
Also erstmal, sehr zu meinem Leidwesen habe ich ja die akademische Laufbahn verlassen und ich glaube, ich befürchte, dass nur Akademiker das Ganze bekommen und ich gönne das denen, denn ich persönlich habe ja gar nicht die Technologie selber erfunden. Das kalte Plasma, was wir nutzen, dieses ionisierte Gas, was diese vielen tollen Wirkungen sozusagen im biologischen System hervorruft. Und von daher würde ich, glaube ich, einfach dann die Nummer weitergeben an Physiker, die das auch wirklich verdient haben und würde mich dann sehr geehrt fühlen, wenn das der Fall ist. Ich glaube, bei mir wäre Und das ist das, was auch passiert. Ich glaube, mir würde ein Anruf von einem Patienten, der sagt, Mensch, toll, danke, ich habe jetzt irgendwie wieder Lebensqualität. Oder wenn mich ein Student anruft, der sagt, also ich habe das gehört und ich war so begeistert, ich habe jetzt mein eigenes Startup aufgemacht. Ich glaube, das gibt mir auch den ähnlichen Kick. Und dadurch, dass ich habe ja jetzt auch schon ein oder zwei Preise gewonnen und ich glaube, man muss das dann auch immer mit ein bisschen Demut sehen, das, was ich jetzt in Japan gelernt habe, so ein bisschen demütiger auf alles niederzuschauen und sich selber nicht so wichtig zu nehmen und mal mehr mit einem lachenden Auge sich selber zu betrachten. Ich glaube, das tut einem auch ganz gut, das tut mir auch ganz gut. Das wirkt der Hybris immer so ein bisschen entgegen. Aber die braucht man auch, damit man auch die großen Ideen so ein bisschen verfolgen kann. Das ist bei mir eher so ein Facettending, dass man alle Facetten irgendwie haben
muss. Ich hatte mir von den vielen Preisen so ein paar rausgesucht. Ach. Deutscher Innovationspreis, dann Entrepreneur des Jahres 2016, Business Rebel im vergangenen Jahr, also als Business Rebel unter die 100 interessantesten Köpfe der Zeitschrift Business Punk. Was sind so eine Ehrerbietung wert? Also man freut sich drüber.
Ja, also erstmal, das werde ich häufiger auch gefragt. Und man muss sozusagen die verschiedenen Ebenen sehen. Also ich bin von der Persönlichkeit her durchaus sehr kompetitiv. Ich freue mich darüber, wenn ich mich in einen Wettstreit begeben kann. Und natürlich freue ich mich dann, wenn ich diesen Wettstreit auch gewinne. Jetzt von den genannten Preisen her ist sicherlich erstmal der größte, den das Unternehmen und die Unternehmung bekommen hat, der Deutsche Innovationspreis. Den haben wir ja mit ThyssenKrupp und Adidas zusammenbekommen. Wir als Cold Plasma Tech, als kleines Startup, das ist natürlich eine große Sache. Wir haben das auch lange Zeit gar nicht erstmal realisiert und haben auch nie damit gerechnet, das zu bekommen. Da wird ja, soweit ich weiß, von einer namhaften Unternehmensberatung werden ja alle Unternehmen dann in Deutschland gescreent und bei uns war das auch so und das ist ein langer Prozess gewesen und niemand hat damit gerechnet und es freut mich natürlich, dass so viel Vertrauen unserer Lösung entgegengebracht wird. Und das ist insofern eine ganz wichtige Sache, denn für mich, ich möchte ja Menschen erreichen. Ich möchte ja, dass unsere Technologie in die Anwendung kommt, dass möglichst viele Patienten damit behandelt werden. Und das hilft dann durchaus, weil es mir zeigt, oh, offensichtlich scheinen wir da auf einem richtigen Weg zu sein. Es gibt viele Leute, die das auch so sehen. Und wir sind ja von unserem Ansatz her schon sehr disruptiv, schon sehr verstoßend gegen alles, was vorher so da war. Und auch es gibt ja auch andere Produkte, die mit der Technologie auch arbeiten, die sich alle nicht so richtig durchgesetzt haben. Und wir machen halt einfach was anderes. Und da ist das schon so eine Bestätigung. Das mit dem Business Punk Magazin, das hat mich durchaus sehr gefreut. Dadurch, dass ich auch so ein bisschen rebellisch bin, finde ich das auch besser als die Forbes 30 unter 30. Einen kurzen Gruß an Forbes, ne? Mach doch mal eine 100 unter 100, dann komme ich da auch noch rein in meinem Alter. Und hab dort auch schon dann einen Anruf bekommen von den Redakteuren von Forbes. Denn ich kenne ein paar und wir sind da häufiger im Frotzeln, dass ich schon über 30 bin. Und man macht sich dann da gerne drüber lustig, über mein hohes Alter. Von daher fand ich es cool, dass Business Punk mich da nach vorne gesetzt hat. Das war eine tolle Nachricht, die mich gefreut hat, weil es ja dann auch letzten Endes wiederum im Business-Kontext eine Art Legitimation ist. Und das ist auch eine wichtige Sache, denn letzten Endes geht es ja darum, um Vertrauen zu werben. Und im Moment ist ja vom Unternehmen her noch viel auch an meiner Person und viel auch was das Führungsteam Tobias und ich uns denken, wie wir den Markt aufrollen. Auch da sind wir wieder sehr unkonventionell, im hochregulierten Erstattungssystem behandeln wir im Endeffekt ein Themengebiet, was sehr auch explosiven Charakter hat mit den chronischen Zuständen und auch mit den multiresistenten Keimen. Und wir gehen gerne ungewöhnliche Wege. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich als Unternehmer da nicht scheut vor, eine hinter Türen zu schauen, hinter die vorher noch niemand geschaut hat. Vielleicht ist ja auch, wir arbeiten ja mit einer Star Trek-Technologie, da gibt es ja diesen berühmten Satz am Anfang, to boldly go where no man has gone before. Und ich glaube, das ist ein sehr unternehmerischer und Entrepreneurship-Gedanke. Ich muss in der Lage sein, als Unternehmer einen Weg einzuschlagen, wo ich nicht weiß, wo der nächste Schritt hingesetzt wird. Ich brauche aber eine Sicherheit, dass dieser nächste Schritt auf festen Grund geht und dass es dort einen Weg gibt. Da komme ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das kennt, dieses Indiana Jones, diesen einen Film, ist das Unter Tempel des Todes? Oh Gott, wahrscheinlich kriegst du jetzt irgendwie 1000 Leserzuschriften, dass das wieder total Quark ist.
Wissen wir wenigstens, dass es gehört wurde.
Genau, wo er diese unsichtbare Brücke hatte und wo er dann erst Sand drauf streuen muss und diesen ersten Schritt ins Ungewisse wagt und dann sieht, okay, diese Brücke existiert und ich kann da drauf laufen. Und ich glaube, das ist bei disruptiven, bei grundlegenden neuen, bahnbrechenden Sachen immer der Fall, weil man immer hinter diesen Erfahrungshorizont irgendwie einen Schritt macht. Und dafür braucht es eine bestimmte Sicherheit und eine bestimmte auch Frechheit und einen bestimmten rebellischen Gedanken, dass man in der Lage ist, diese eingetretenen Pfade irgendwie zu umschweifen. Und wenn ich zum Beispiel höre, das habe ich als Unternehmensberater, war das schon immer so, wenn ich irgendwo gehört habe, wir haben das immer schon so gemacht, wusste ich, da gibt es einen besseren Weg. Und diesen besseren Weg, den versuchen wir zu gehen und wir versuchen uns da auch als Unternehmen immer frei von zu machen, etwas Eingetretenes nehmen zu müssen, wenn es doch eine bessere Lösung. Und dann, um den Bogen zu bekommen zu den Preisen, dann freut es mich, wenn das dann auch dazu führt, dass das gesehen wird und dass offensichtlich dann die Wege, die so unkonventionell sind, und ich kann aus Erfahrung sagen, das Erste, was man hört, ist Ablehnung, wenn man was Unkonventionelles geht. Und da muss man dann durchkommen, ne? Da muss man sozusagen auch mit der Überzeugung dahinter stehen, das ist was und ich weiß, dass es so geht. Aber auch nicht mit so einem typischen Startup-Blindheit, mit so einem Scheuklappen, sondern man muss schon in der Lage sein, dann die richtigen Informationen für sich ranzuziehen und dann auch zu reflektieren, ist das denn der richtige Weg? Aber wenn man den dann geht und dann im Nachhinein hört, Mensch, also offensichtlich habt ihr das ja ganz gut gemacht, das macht ja ganz viel Sinn, und das kann ich mir gar nicht nur auf die eigenen Fahnen schreiben, das ist das gesamte Team, was dann letzten Endes dahinter steht und ja auch mitgehen muss und auch durch schwierige Zeiten mit auf dem Schiff bleiben muss, selbst wenn es dann auch mal zwischendurch unter Deck ist und ich der Einzige bin, der am Ruder gekettet oben steht und dann durch die preschenden Wellen irgendwie geht und von unten es nach oben schreit, so nach dem Motto, ist noch alles okay? Und ich von oben nach unten schreie, ja, ja, ist alles gut, bleibt noch ein bisschen unten, sieht schön aus hier oben. Dann ist das ganz schön, wenn man dafür auch eine Bestätigung bekommt.
In der 100er Liste von Business Punk war ja noch ein zweites vorpommersches Meditech-Unternehmen.
GBA,
genau. Jetzt wäre meine nächste Frage, wie dringt man als Startup aus Vorpommern in den heiligen Gral des Meditech-Marktes ein? Das hast du mal irgendwie gesagt.
Tatsächlich ist, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern, und da spielt ja erstmal sozusagen die Frage, ist ja so ein bisschen, geht ja erstmal ketzerisch auf Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Wir sind ja ein kleines Bundesland, was groß ist von der Fläche her, aber was Entrepreneurship und neue Technologien und so weiter angeht, ja durchaus noch viel Potenzial besitzt. Und ich muss mal sagen, ich bin ganz gerne hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin gerne hier auf dem Sonnendeck. Ich habe gerne Strand vor der Haustür. Und wir haben durchaus ein ganz spannendes Ökosystem. Wenn wir mal Greifswald nehmen, hier sitzt unsere Firma. Wir haben eine ganze Universitätsmedizin, wir haben eine komplette Universität vor der Haustür, wir haben etwa 60.000 Einwohner und wir haben hier Hochtechnologien in Leibniz, in Max Planck und an der Universität sitzen, die weltweit mit zu den führenden Einrichtungen gehören. Ich glaube nur, das haben einfach wenig Leute auf dem Zeiger. Mecklenburg-Vorpommern hat natürlich, was die Start-up-Szene und die Entrepreneurship-Szene angeht, durchaus noch viel Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, so langsam kommt das auch in den Köpfen an. Ich war jetzt eine Zeit lang mit Harry Glawe gerade unterwegs. Und ich glaube, da findet jetzt auch politisch gesehen ein Umdenken statt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn wir haben hier tolle Voraussetzungen für Unternehmen. Wir sind vielleicht, was die Verkehrswege angeht, noch so ein Stündchen hinterher, dass man noch mal ein Stündchen mehr fahren muss. Aber für diese Location mache ich das ganz gerne. Und als zweiten Punkt, warum ich hier bin und auch hier bleiben möchte, ist, wenn mich als Unternehmer scheuen oder abschrecken würde, dass hier noch kein eingetretener Pfad ist, was wäre ich denn dann für ein Unternehmer? Ich freue mich eher darüber, dass ich Pfade eintreten kann und sagen kann, Mensch, guck mal, lass uns das doch hier machen. Und dafür ist dann auch ein offenes Ohr, weil die Hierarchie und die Ebenen hier in Mecklenburg-Vorpommern relativ flach sind. Das bedeutet, ich kann durchaus bei der Ministerpräsidentin anrufen und die weiß auch, wer ich bin. Ob das jetzt in Berlin jeder Politiker weiß, über jedes der 1000 Startups, weiß ich nicht. Und dann glaube ich, dass, wenn es jetzt um den MedTech-Markt, so die andere Hälfte der Frage geht, geht es natürlich darum, gut zu sein. Und es geht darum, die notwendige auch Exzellenz zu haben. Und das kann ich überall haben. Und ich habe hier, wir haben hier ein Team aufgebaut, was, und das ist auch unser Anspruch, weltweit führend in dem Gebiet ist. Und wir werden mittlerweile angefragt für Beratung. Wir werden auch von Konzernen für Beratung angefragt, die sich auch Produktpipelines von uns prüfen lassen und so weiter, weil wir einfach sehr, sehr gut geworden sind. Und damit, also nicht mit dem Standort Mecklenburg-Vorpommern, sondern mit der Expertise des Teams, mit der Lösung, mit dem Unternehmen und mit dem notwendigen, auch unkonventionellen Ansatz, das Ganze in den Markt zu führen, da kann man dann weltweit so einen kleinen Fußstapfen hinterlassen, hoffentlich, um dann eine neue Technologie einzuführen. Und das ist mir egal, wo ich sitze.
Als Business Punk ist er also auf dem hochkontrollierten Markt für medizintechnische Produkte unterwegs. Carsten Marenholz hat Kult Plasmatec im Magazin Gründerszene vor einiger Zeit im Kampf David gegen Goliath dargestellt und zugleich die Frage formuliert, geht da auch eine Win-Win-Situation? Konnte sein Startup diese Frage inzwischen hinreichend beantworten? Und wie gut ist denn die Gründungsunterstützung in Greifswald, in Vorpommern, in Mecklenburg-Vorpommern, in Deutschland? Wie bewertet er das Gründerökosystem hierzulande? Gibt es so etwas wie ein Gründergen? Und wenn ja, wo kommt es her? Wäre eigentlich Pille McCoy, der die Bürotasse ziert, selbst ein guter Gründer? Gibt es so etwas wie gesundes Risiko? Der Kult Plasmatec-Chef hat jede Menge praktischer Tipps für Gründerinnen und Gründer parat. Angefangen hat seine eigene, bis heute spannende Gründergeschichte aus unserem Bundesland beim Unique Business Plan Wettbewerb der Universität Greifswald.
Ja, tatsächlich. Also ein zweiter Aspekt bei den Preisen ist ja, wir haben an vielen Businessplan-Wettbewerben teilgenommen. Und das ist auch mein erster Ratschlag, den ich immer an Teams, die aus Universitäten und so weiter rauskommen, gebe, ist, wenn ihr noch kein Businesskonzept, wenn ihr noch keinen Plan habt, geht zu einem Businessplan-Wettbewerb. Die haben ein Handbuch in den meisten Fällen. Und fangt an, euer Businesskonzept mit diesem Wettbewerb zusammen zu entwickeln. Es gibt meistens mehrere Phasen, in denen man das machen kann. Eine Konzeptphase, dann gibt es vielleicht vom Produkt her und irgendwann den vollständigen Businessplan mit Finanzplanung und so weiter und so weiter. Und man bekommt dort eine kostenlose Beratung. Es gibt große Businessplan-Wettbewerbe, ne, wie in Berlin zum Beispiel den BPW oder den Münchner Businessplan-Wettbewerb. Und es gibt aber überall lokale, wie zum Beispiel hier auch in Greifswald, der Unique und dann auch Unique Plus Wettbewerb. Und es lohnt sich immer, an sowas teilzunehmen. Und wir haben das anfangs sehr stark gemacht, weil wir unser Konzept, was sehr unkonventionell war, durch viele Experten prüfen lassen wollten. Also wir wollten, dass viele Leute da drauf schauen, wir wollten kein Geld dafür zahlen und haben dann letzten Endes an diesen Wettbewerben teilgenommen und den einen oder anderen auch dann komplett gewonnen damit, was uns gezeigt hat, Mensch, offensichtlich scheinen wir mit unseren Ideen gar nicht so falsch zu liegen, die mögen unkonventionell sein, aber wir liegen ganz gut damit. Und das ist auch hier in Greifswald dann so gewesen und für uns ist das natürlich sehr wichtig, dass wir uns auch gegen andere benchmarken und durchsetzen können. Ne? Von daher ist für uns sehr nahe gewesen, auch in Greifswald bei dem Wettbewerb teilzunehmen.
Wie gut ist denn so die Gründerunterstützung aus deiner Perspektive in Greifswald, in Vorpommern, in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland insgesamt?
Also fangen wir beim Kleinen an in Greifswald. Durchaus ausbaufähig, aber es gibt einige lokale Akteure, die sich halt sehr stark bemühen. Ne? Wenn wir jetzt für MV gehen, gibt es ja auch Gründungsnetzwerke wie den FMV, den ich auch empfehlen würde, die sich auch persönlich sehr viel Zeit nehmen. Die Viteno nimmt sich viel Zeit für einen. Ne? Der Wolfgang Blank hat uns auch persönlich sozusagen vom Startup her viel beraten und unterstützt. Es gibt nicht so viel, wie es das in anderen Bundesländern geben würde, wie jetzt Berlin oder in den Hotspots, aber es gibt durchaus, und das ist auch etwas, was jedes Startup einfach auch hinbekommen muss, ist den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzufragen. So, es gibt hier Experten, es gibt Leute, die sich mit Gründen auskennen, es gibt die Hochschule, die ja auch eine Geburtsstätte für Gründungen hat. Und Stefan Seiberling zum Beispiel, der da super Ansprechpartner ist. Und es gab eigentlich auch in unserer Geschichte niemanden, der uns gesagt hat, oh nee, ich helfe euch nicht. Ich bin nicht irgendwie da für euch, ich unterstütze euch nicht. Von daher glaube ich, ist es hier im Bundesland eher so noch, dass man das suchen muss und man bekommt es dann, wenn man die Leute angesprochen hat. Oder aber man fragt einfach Startups. Und die haben meistens ein Netzwerk und das Netzwerk machen die auch gerne öffentlich. Ich kenne keinen Startupper, der nicht anderen Startups hilft. Mhm. Von daher hängt das, ne, wer rumsitzt und wer sich denkt, Mensch, das muss mir jetzt alles in den Schoß fallen und ich warte jetzt hier, halte die Arme offen und es kommt ja keiner. Ich glaube, der ist auch nicht richtig im Startup-Business. Das ist bei Investoren übrigens auch der Fall. Das ist ja die zweite große Sache. Das eine ist ja Beratung, das andere sind Investoren. Das Land wird so langsam entdeckt von den ersten Investoren. VC, sowas wie Peppermint oder sowas, ist ständig hier aktiv. Die Landesbanken sind sehr aktiv. Es gibt ja auch einen Landes-VC, der hier drin ist. Man muss dann halt immer schauen, wie passen einem die handelnden Akteure rein, wie kommt man mit denen zurecht, was sind so deren Vorstellungen. Wir arbeiten zum Beispiel mit den Landesbanken sehr eng zusammen. Michael Mais ist ja da als Ansprechpartner auch immer mit einem offenen Ohr und mit sehr viel Engagement da. Wir müssen auch sagen, sind Leute zu uns gekommen, die uns auch über längere Zeit begleitet haben, bevor wir dann irgendwann gesagt haben, Mensch, ihr könnt jetzt auch investieren oder so, weil es uns immer sehr wichtig war, auch von Investorenseite her eine saubere und eine harmonische Investorengruppe zu haben. Ist für uns auch möglich und wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern groß geworden. Das heißt, jeder andere kann das auch. Wo Nachholbedarf in Mecklenburg-Vorpommern besteht, ist immer noch dieser Gedanke des Potenzial versus Risiko. Denn das wird tatsächlich als Versus gesehen, das ist aber eigentlich nicht so, denn überall, wo es Risiko gibt, gibt es Potenzial. Das bedeutet, das ist ein Gedanke, der sich auch erstmal jetzt in der Politik weiter verankern muss. Zu Startups gehört es, Risiken einzugehen. Es gehört dazu, diese Risiken aber kontrolliert einzugehen. Das ist der große Knackpunkt, den man hinbekommen muss. Ich muss in der Lage sein, ein Risiko nicht willkürlich und ungeplant irgendwie zu nehmen und zu hoffen, dass da schon was rauskommt, sondern ich muss in der Lage sein, ein kalkuliertes Risiko einzugehen mit einer Fallback-Strategie, was passiert, wenn das Risiko eintritt und wie ich dann weitermache, sodass ich im Endeffekt in der Lage bin, mein Unternehmen durchaus mit dem Potenzial, was sich ja immer in Risiken mit verbirgt, nämlich dann das als Benefit obendrauf zu bekommen, weswegen ich das Risiko eingegangen bin, und das sozusagen dann auch in Antrieb nach vorne zu verwickeln, zu entwickeln. Und da ist sozusagen beim Land jetzt gerade ein Denkprozess und ein Umschwungsprozess, dass man das auch versteht. Denn als wir angefangen haben vor ein paar Jahren, war durchaus noch die Denke, Risiko bleibt mir bloß fern. Wenn ihr erfolgreich seid, dann sind wir dabei. Aber bevor das so ist, haben wir ein Problem damit. Ja. Und das hat sich jetzt mittlerweile geändert und das finde ich ganz toll, dass sich das geändert hat und bin da auch sehr dabei. Auch in Gesamtdeutschland, wenn ich jetzt mal so den internationalen Vergleich mir anschaue, wir sind hier in auch Europa eher noch ein bisschen risikoavers. Wir sind von unserer Einstellung her auch, haben ein Problem mit Scheitern. Und Scheitern gehört zu Startups dazu. Das ist nichts Schlimmes. Mir ist jemand, und auch wenn ich jemanden einstellen würde, der mit einem Startup gescheitert ist, wäre der mir immer noch 1000-mal mehr wert als jemand, der sagt, Mensch, ich habe jetzt nur meine Schule beendet und habe dann sozusagen in einer Firma und war dann in dieser Firma irgendwie drin, weil ich halt merke, dass der Verantwortung in die Hand nehmen möchte. Und das kann 1000 Gründe geben, weswegen ein Startup scheitert. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es scheitert, denn es kann auch ohne eigenes Dazutun mal nicht in die Richtung gehen. Es gibt europäische, wie bei uns auch, die MDR hat sich geändert. Das hätte durchaus ein Grund sein können, warum das Unternehmen auch zugrunde geht. Es gibt viele Startups, die jetzt gestorben sind in dieser Zeit aufgrund dieser neuen Regulierung, die die EU für Medizinprodukte rausgebracht hat. Auch gestandene Unternehmen haben Probleme damit. Aber es kommt alles auf den Umgang damit an. Ne? Also wie gehe ich sozusagen strategisch damit vor? Und deswegen, wenn wir, und das läuft im Amerikanischen ein bisschen anders, wenn wir ein bisschen mehr dieses Scheitern annehmen würden, auch politisch gesehen, das nicht so verdammen, sondern sagen, Mensch, wer gescheitert ist, der steht wieder auf und der macht das Nächste. Ja, es geht ja darum, wenn eine Idee nicht funktioniert, gibt es zwei andere Ideen, die auch funktionieren. Und da geht es wieder ins Bundesland zurück. Ich kann halt kein Cherry-Picking machen. Ich kann mir nicht nur drei Startups aussuchen und sagen, Mensch, die fördere ich jetzt, die stelle ich nach vorne, weil sicherlich von diesen drei Startups nicht alle durchkommen werden, sondern ich muss halt 10 Startups erlauben, nach vorne zu kommen und dann überleben mir davon 5, 6 Startups und das sind dann die Top-Startups. Das ist wie in einem Ökosystem, das ist wie in der Natur. Es ist genauso mit Arten.
Gibt es sowas wie ein Gründergen? Und wenn ja, wo kommt das her?
Also ich glaube, es gibt für Gründer bestimmte Charakteristiken, die von Vorteil sind, die auch interessanterweise sich ändern und die sich mitentwickeln müssen. Also ich glaube, dass diese Entwicklungsfähigkeit, das sich hinterfragen und das zu tun, was für die Firma zu diesem Zeitpunkt am besten ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Und man muss sich da selber persönlich durchaus zurücknehmen. Selbst jetzt auch hier in unserem Unternehmen, man muss, obwohl ich ja sehr von meiner Persönlichkeit durchaus extrovertiert bin und viel vorne stehe und auch nach vorne gestellt werde, ist es doch nach innen raus wichtig, dass man den Grund weiß, warum man das macht und dass man Mitarbeiter schützt und dass man sich selber auch zurückstellen kann. Also zum Beispiel ist es bei mir, ich habe auch schon auf Gehalt verzichtet, nur damit Mitarbeiter tatsächlich bezahlt werden können. Oder habe meine Gehälter gestundet, damit das Unternehmen eben sauberer einen Auftrag rausgeben kann. Ne? Und so ist das natürlich bei Gründern und der gesamten Führungsebene, ist das so eine Art Selbstverständnis. Ich glaube, als Gründer, um jetzt noch auf 2, 3 weitere Charakteristiken einzugehen, man muss in der Lage sein, auch ökonomisch zu denken. Das ist von großem Vorteil. Naturwissenschaftler haben erstmal per se schon mal was ganz Gutes für Gründer, nämlich langes Durchhaltevermögen. Das wissen, wer Naturwissenschaftler ist, der weiß das. Wer eine Abschlussarbeit geschrieben hat, da kriegt man erstmal 2 Jahre lang gar nichts raus und dann geht es mal in einem halben Jahr halbwegs gut und dann kriegt man die Ergebnisse in 2 Wochen, die man dann für die gesamte Arbeit braucht. Für meinen alten Betreuer, das war bei mir natürlich nicht so. Das hilft natürlich im Gründungsbusiness total. Denn als Unternehmen gibt es nicht immer nur Jubeljahre und es kann auch teilweise sehr lang dauern. Wenn man MedTech macht, dauert es Jahre, bis man irgendwann eine Zulassung bekommt, bis man irgendwann das Produkt so weit in einer Reife hat, dass man es rausverkaufen kann. Das ist angenehmer, wenn ich IT-basierte Sachen mache, die kann ich schnell testen, die kann ich schnell rausschmeißen, die sterben dann schnell, dann mache ich das nächste drauf und so weiter und so weiter. Da habe ich die Zyklen wesentlich schneller. Und dieses Durchhaltevermögen ist gut, aber den meisten Naturwissenschaftlern fehlt es dann an einem eher ökonomischen Denken, was ihre Lösungen angeht. Also ich habe ganz häufig Teams, die sind wissenschaftlich unglaublich gut und die sind super detailverliebt und super interessiert an der Technologie, verstehen aber überhaupt nicht, was ein Markt will, verstehen überhaupt nicht, was eine Zielgruppe bedeutet und entwickeln sozusagen tolle Technologie anstatt maßgeschneiderte Lösungen für ein Problem. Und das ist immer ganz wichtig. Also es gibt viele Denkweisen, die man einfach etabliert haben muss, die man auch draufkriegt, wenn man offen genug ist dafür, um erfolgreicher Unternehmer zu sein. Und ganz, ganz wichtig ist, man muss Spaß daran haben. Man muss gut sein damit, mit Risiko umzugehen. Man muss gut sein und Ruhe bewahren können, wenn es ein bisschen brenzliger wird. Denn man geht selber ins Risiko. Unternehmer sein heißt, persönlich ins Risiko reinzugehen. Das wird dann abgefedert durch Förderungen, das wird abgefedert von Netzwerken und so weiter. Aber letzten Endes bin ich als Unternehmer im Risiko, bin aber auch voll im Benefit dadurch. Also von daher ist das so eine Persönlichkeit, die man durchaus entwickeln und erlernen kann. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Eigenschaften, die sehr nützlich sind. Und dazu gehört auch gut kommunizieren können.
Gibt es ein Risiko, was du scheuen würdest?
Also erstmal scheue ich alle Risiken, die eine Gefahr für die Mitarbeiter sind. Also immer dort, wo man, Gott, und das hört sich jetzt so an wie Fatih, ne? Also wenn man seine Schutzbefohlenen hat, dann muss man darauf achten. Also ich würde keine Entscheidungen treffen, die großartig einen Nachteil für die Mitarbeiter treffen. Tatsächlich geht es darum, und deswegen macht es nicht so ein Problem, ein Risiko einzugehen, dieses Risiko zu kalkulieren. Ich weiß eigentlich immer sehr gut, wenn ich eine Entscheidung treffe, was sind die Pros und was sind die Kontras für diese Entscheidung. Das ist ja auch übrigens so eine Sache, wie man mit Fehlern gut umgehen kann. Wenn man einen Fehler macht, und wir alle machen Fehler, ich mache andauernd Fehler, na gut, okay, vielleicht. Aber ich mache durchaus auch manchmal Fehler. Und es kommt dann darauf an, diesen Fehler, den man gemacht hat, um auch mit sich selber darüber dann wieder ins Reine zu kommen, jeweils eine Entscheidung so zu treffen, dass man sich das für und wieder angeguckt hat und eine bewusste Entscheidung für etwas getroffen hat. Und ich würde im Nachhinein betrachtet, obwohl wir auch falsche Entscheidungen getroffen haben, immer wieder zu demselben Wissensstand und zu derselben Zeit dieselbe Entscheidung treffen, auch heute noch. Natürlich jetzt mit dem Mehrwissen daraus, und wer in die Zukunft sehen kann, hat deutlichen Vorteil als Unternehmer. Mit dem Mehrwissen würde ich natürlich die Entscheidung revidieren und anders machen. Aber damals, zu dem Wissensstand, ist diese Entscheidung korrekt gewesen. Und das hilft natürlich sehr stark auch mit Fehlern. Und das hilft dann auch wiederum, Risiken einzugehen. Denn wenn ich kalkulieren kann, wenn ich das Pro und das Wider kalkuliere, wir im Unternehmen fahren auch eine Fallback-Strategie. Also jede Entscheidung, die wir treffen, sichern wir durch eine Zweitentscheidung ab, auf die wir dann zurückfallen. Das bedeutet bei uns
Plan B.
Einen Plan B, also im Endeffekt einen Entscheidungsbaum, und ich falle immer nur einen Ast zurück. Das ist auch eine gute Strategie, wie man hochkomplexe, und wir haben ein hochkomplexes Verfahren und auch Entwicklungsverfahren und so weiter, absichern kann, indem man etwas ressourcenintensiver einen Plan B immer mitentwickelt hat, auf den man aber zurückfallen kann, um dann nicht komplett zu scheitern. Und von daher scheuen vor Risiken tue ich mich eigentlich nicht. Ich treffe nur keine Entscheidungen, die ein Risiko beinhalten, was ich schlecht kalkulieren kann oder was in der Kalkulation ein übergroßes Risiko hat, vielleicht auch ein großes Benefit, aber das wäre Gambling. Und Gambling ist beim Pokern vielleicht manchmal okay, was ich gerne mache, aber im unternehmerischen Gesichtspunkt wenig nachhaltig.
Mhm. Ihr habt McCoy.
Ja, du hast ihn erkannt, ja.
Wäre der ein guter Gründer gewesen?
Ob Pille ein guter Gründer gewesen wäre, weiß ich gar nicht. Er ist ja Arzt, ne? Und Arzt ist als Anwender tatsächlich in einem Gründungsteam sicherlich wichtig. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man immer vergisst, denn als Gründer ist man nicht alleine, meistens jedenfalls. Man hat ein Team und man ist schlau, ein Team zu haben. Und ich hätte Pille, glaube ich, ganz gerne im Team gehabt. Zum einen, weil ich seinen Humor ganz lustig finde und weil er einem bestimmt Einhalt geboten hätte in einer oder anderen Frage. Aber weil es für mich als MedTech-Startup natürlich essentiell ist, auch medizinischen Hintergrund zu haben. Tobias, einer meiner Mitgründer, ist Medizinökonom, das heißt, der hat auch tatsächlich Medizin mit studiert und ist deswegen unglaublich hilfreich gewesen, macht ja jetzt auch Reimbursement. Und ansonsten hole ich mir diese Expertise rein. Also von daher an alle Gründer, ihr seid nicht alleine. Ihr habt immer Leute, die das mit euch machen. Und wenn ihr keine habt, müsst ihr anfangen, Leute zu begeistern.
Kannst du sagen, welches 2019 deine verrückteste Entscheidung war?
2019 meine verrückteste Entscheidung? Oh Gott, ich könnte jetzt aus dem Privatleben machen, dann müssen wir aber noch einen Podcast hinten dran setzen. Ich glaube, oh Gott, eine verrückte Entscheidung. Ich glaube, wir treffen so viele unkonventionelle Entscheidungen, dass das sowieso immer wieder Leute erstaunt und Leute irgendwie mitgeht. Aber so richtig verrückt ist im Nachhinein, dadurch, dass wir das kalkulieren, ist für mich eigentlich alles plausibel. Aber ich bin auch, weil ich so ein bisschen rebellisch und verrückt bin, ist das, glaube ich, auch ist das für mich eher im Bereich des Normalen, was andere Leute als sehr unkonventionell und ungewöhnlich irgendwie beschreiben würden. Von daher fällt mir jetzt im Moment gar nichts.
Das ist eine Frage der Perspektive.
Gar nichts, genau.
Was man für verrückt.
Genau, was sozusagen andere für verrückt einstufen. Also ziemlich verrückt ist, was wir sozusagen mit einem relativ kleinen Team aufgesetzt haben. Und diese Expertise, die Leute hier bei uns drin haben, dass so eine Strategie zu fahren mit dem Unternehmen, ist schon sehr einzigartig. Also unser Motto ist im Unternehmen, immer auf Augenhöhe mit all unseren Partnern arbeiten zu können. Das ist natürlich ein unglaublich großes Ziel. Ich persönlich, und man muss dazu sagen, als Unternehmer ist das Unternehmen immer sehr stark geprägt von den Unternehmerpersönlichkeiten. Also das Unternehmen ist sehr häufig sehr ähnlich strukturiert und aufgebaut, wie der Unternehmer ist. Und ich habe einen guten Freund, der jetzt ein Familienunternehmen übernommen hat. Das ist alles sehr, sehr strukturiert, sehr klar und so. Der ist auch von seinem Hintergrund sehr klar und sehr organisiert. Bei uns ist es so, ich persönlich habe mir schon immer Ziele gesetzt, die eigentlich außerhalb von jeder normalen Zielsetzung sind. Und meine Ziele, die ich für mich persönlich setze, sind meist auch unerreichbar. Und im Prozess, dieses Ziel zu erreichen, kommt einfach was sehr Gutes raus, weil schon allein das Ziel so hoch ist, dass nach dem Streben, nach dem Ziel ist das Ergebnis dann besser als alles andere. Und das machen wir als Unternehmen auch so ein bisschen so. Wir haben unglaublich hohe Ziele. Ein Freund hat mal irgendwie zu mir gesagt, Mensch, du bist doch ein Träumer mit dem, was du dir so vorstellst. Vielleicht kommt das auch so ein bisschen in die Frage, dass dieses Unrealistischen, was ist denn das Verrückteste, was du gemacht hast? Weil standardmäßig bekomme ich dieses, Mensch, das ist noch als Träume, was du dir hier vorstellst. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Traum und Vision, zumindest so wie ich es mache, denn ein Traum ist losgelöst von der Realität und ich würde durchaus sagen, dass meine Zielsetzungen schon sehr stark in etwas Visionäres reingehen. Der Unterschied nur jetzt zu einem Traum ist, dass für mich der konkrete Arbeitsauftrag nach dieser Vision ist, wie baue ich eine Brücke in diese Vision rein und wie kann ich dann meinen Weg in diese Vision reingehen, während für andere Menschen ein Traum eine komplett von der Realität losgelöste Utopie ist und gar nicht wahrgenommen wird als, das ist ein erreichbares Ziel, sondern das bleibt ein Traum. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt bin ich unglaublich gerne ein Träumer und bin unglaublich gerne jemand, der unrealistische Ziele irgendwie setzt, weil ich danach das nur als Handlungsanweisung für mich interpretiere und auch für uns alle im Unternehmen, um dahin zu streben. Und das braucht man, wenn man so ein unrealistisches Ziel hat, wie eine Technologie wie damals Röntgen in der Welt groß zu machen.
Ist das so ein bisschen die Latte immer ein Stückchen höher, wie beim Stabhochsprung oder Hochsprung, die Latte immer noch ein bisschen ausreizen?
Ja, also und da ist auch eine der großen Herausforderungen, die für mich persönlich da sind, denn ich bin von meinem Charakter und von, ich meine, ich kenne mich ja jetzt schon mein ganzes Leben und ich bin es schon gewohnt, dass ich diese Ziele, diese utopischen Ziele gar nicht oft erreiche. Und von daher habe ich gelernt, damit umzugehen, dass man solche Ziele nicht erreicht und dann im Prozess auch die Wertschätzung und so weiter zu bekommen, die da drin liegt. Und wir bekommen ja glücklicherweise ganz viel Wertschätzung. Das zeigt sich ja auch hier. Es ist dann aber wieder wichtig, im Innenverhältnis den Mitarbeitern durchaus die Ziele so weit runterzubrechen, dass die erreichbar werden und dass die Mitarbeiter und auch Mitstreiter nicht deprimiert werden dadurch. Denn das ist natürlich ein hohes Frustpotenzial, ständig die Ziele eins weiterzusetzen, wenn man merkt, okay, ich würde das Ziel ja erreichen, dann habe ich das Ziel offensichtlich zu niedrig gesetzt, dann gehe ich jetzt noch eins weiter hoch. Und so muss ich persönlich auch im Umgang mit allen anderen eine Art Balance schaffen zwischen, guckt mal Leute, wir wollen, da oben ist der Sternenhimmel, da sind die Raumschiffe, da gehören wir hin, aber diese und diese und diese Etappen sind wichtig, um auf den Weg dahin zu gehen. Das da hinten, macht euch mal keine Gedanken damit, das ist mein Ding, dahin kommen wir schon. Ich zeige euch jetzt den Weg, wie wir dahin kommen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man eben auch sich so weit zurücknehmen kann, auch im Unternehmen als Unternehmer, dass man nicht nur sein eigenes Ding irgendwie verfolgt, sondern auch im Hinterkopf hat, was geht gerade bei den anderen vor und was ist so. Und trotzdem sind die einzelnen Aufgaben und unser Credo ist immer noch so weit, dass wir immer danach streben, auf Weltspitze mit dem zu sein, was wir machen. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass wir irgendwann auf Augenhöhe arbeiten. Und unser Frustpotenzial liegt dann eher darin, dass wir sagen, nachdem wir eine Zeit lang mit einem Partner zusammengearbeitet haben, ist es für uns, und das sind auch Diskussionen, die wir im Unternehmen häufiger mal führen, ist es so, Mensch, warum sagen die uns denn nicht, wo es lang geht? Warum müssen wir denen denn jetzt sagen, wo es lang geht? Ne? Und das ist natürlich aber eigentlich eine Form der Stärke, die wir erreicht haben, weil wir auf einmal wesentlich mehr Wissen und wesentlich mehr Vernetzungen hinbekommen, weil wir das von unserem Partner gelernt haben, was der kann, die Ansätze nun wissen und jetzt on top noch mit unserem Fachwissen darauf arbeiten. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, die auch nicht möglich wäre, wenn man nicht so tolle Leute im Unternehmen hätte. Und bei uns im Unternehmen sind Leute mehrere Abschlüsse und wirklich, die haben ganz viel Spaß daran, sich in neue Gegebenheiten einzuarbeiten, sich dann damit auszutoben. Und wir haben unglaublich gute heldenhafte Mitarbeiter, die alles in ihrem Bereich Superhelden sind, was natürlich dann aber auch wieder herausfordernd ist in der Führung. Denn wer Superheld ist, der ist auch manchmal Diva. Also wie man das an mir ja natürlich sieht.
Du schwärmst offensichtlich nicht nur für Star Trek, sondern auch für Thomas Mann, ist das richtig?
Auf was beziehst du das genau?
Ich glaube, du hast bei einer Veranstaltung im Wirtschaftskolleg, im Krupp-Kolleg mal Buddenbrooks als Gründerlektüre empfohlen. Habe ich das so richtig kolportiert?
Also das Ding ist, also ich hatte da eine Veranstaltung gehalten, so eine Masterclass für Entrepreneurship, aber auch wieder aus dem Gedanken raus des Unternehmerischen. Spannenderweise gibt es gibt viele Ansätze, die tatsächlich die gut funktionieren als Unternehmer und als Herangehensweise, wie man auch Probleme löst, wie man sozusagen sich selbst versteht. Neuerdings bin ich ein großer Fan vom kleinen Prinzen. Der hat ja unglaublich, also wenn man das nochmal liest, und das kann ich nur jedem jetzt nochmal so angedeihen lassen, wie der die Welt sieht und wie der sozusagen seinen Entwicklungsprozess mitmacht und auch ein Auge für seine Umgebung und für die Charaktere, ob das jetzt der Fuchs, ob das die Rose ist, sieht, finde ich immer ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass es ist wichtig, dass man sich selber ständig in einem Lernprozess und in einem Hinterfragenprozess drin hält. Und das kann man am besten machen, indem man auf der einen Seite über Lektüren geht, aber auch über Gedichte und so. Also Erich Fried oder so hat tolle, tiefgründige Gedichte geschrieben, die einem auch in vielen Situationen helfen, zum Beispiel, was gibt es da als Beispiel, was es ist, so diese Balance zwischen Ratio und Emotio, die ich dann persönlich immer ganz gerne ranziehe, wenn ich Probleme habe. Das kommt aber aus meinem systemischen Gedanken heraus, weil das, was an der einen Lösung funktioniert, kann ich ja auch auf die nächste Lösung irgendwie gucken, ob ich die drauf spiegeln kann und so weiter. Und deswegen kann ich irgendwie nur empfehlen, dass man sich die Lektüre, die man sich durchliest, das muss überhaupt keine fachinterne Lektüre sein. Also ich muss jetzt nicht 50 Mal irgendwie Steve Jobs gelesen haben, um dann genauso zu agieren wie Steve Jobs. Und ich habe auch häufiger so eine Situation, dass ich, wenn ich einen Vortrag irgendwo halte, kommen danach Leute zu mir, die sagen, Mensch, Sie haben ja das Buch von so und so gelesen. Und ich so, nee, nie gehört, wer ist denn das? Ja, das ist doch dieser Guru. Und der hat genau der hat genau diesen Schluss gezogen, den Sie da vorhin gezogen haben. Das sage ich auch nochmal, ja, scheint der Schluss ja richtig zu sein. Und offensichtlich ist das was Allgemeingültiges, wo wir alle drauf kommen können und nicht nur der eine Autor. Also von daher ist das sehr, für mich immer sehr hilfreich, wenn ich von anderen Menschen oder von Literatur lernen darf, bin aber dann auch ganz gerne da drin oder dabei, meine eigenen Schlüsse zu ziehen, die ich aus meiner eigenen Erfahrung dann irgendwie habe.
Ich bin ja nicht ganz ohne Grund auf die Buddenbrooks gekommen.
Ja, krass. Habe ich mich entfernt.
Wie ist das mit Ethik im Wirtschaftsleben? Ich meine, ihr seid ein medizinisch aufgestelltes Unternehmen. In der Medizin ist Ethik natürlich eine Frage, die ständig diskutiert wird. Was kann man, was ist möglich, was darf man? Ist ja letztendlich die ethische Frage, was darf man? In der Wirtschaft hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass ethische Fragen eher nicht im Mittelpunkt stehen. Also ich denke mal so an Schlagworte wie Cum-Ex-Geschäfte oder die ganze Dieselschummelkiste oder Greenwashing in großen Unternehmen europaweit. Die Buddenbrooks oder der alte Konsul Buddenbrook, der war ja so ein Archetyp des ehrbaren Kaufmanns. Und ist das heute noch irgendwie aktuell oder ist das völlig, völlig weg aus dem Wirtschaftsleben?
Also ist es gar nicht. Und ich glaube, das ist ein Konzept, was durchaus nachhaltig funktioniert, der ehrbare Kaufmann. Also erstmal ja, dieses Verantwortung übernehmen als Unternehmer, Verantwortung nicht nur für sich und sein Unternehmen, sondern auch für die Umgebung, für andere, in unserem Fall für Patienten, für ein Gesundheitssystem, ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges und sehr Schönes. Und ich glaube, dass gerade man als Unternehmer auch die Freiheit hat, das zu tun, denn man hat erstmal wenig Grenzen und wenig Limitationen. Und wenn man dann solche Superkräfte hat, dann sollte man sie auch vielleicht für das Gute einsetzen. Und der ehrbare Kaufmann, der ja letzten Endes sich dadurch kennzeichnet, dass er Verantwortung übernimmt, auch, und da bin ich vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, einen altruistischen Gesichtspunkt mit einbringt, dass ich nicht immer für einen Benefit, den ich jemandem erzeuge, selber einen Benefit direkt zurückbrauche, ist, glaube ich, eine systemische Lösung, die der Gesamtwirtschaft oder einem gesamten Ökosystem hilft, wenn viele Leute das genauso handhaben. Jetzt kann man das mit einem Karma-Prinzip kommen, dass das irgendwann wieder zurückkommt und so weiter. Aber ich, ganz faktisch gesehen, halte ich kooperatives Verhalten einem sozusagen auf eigene Gewinnmaximierung fokussierten Verhalten für systemisch gesehen von Vorteil, das ist auch spieltheoretisch so. Ich bin selber ein Tit-for-Tat-Spieler in allem, was ich mache. Tit-for-Tat ist sozusagen in der Spieltheorie ist ein Prinzip, in dem ich immer kooperativ versuche, mit meinem Gegenüber zu arbeiten und dann aber das Verhalten meines Gegenübers spiegle. Also wenn der nicht kooperiert, kooperiere ich auch nicht weiter. Advanced Tit-for-Tat probiert dann später nochmal in Kooperation reinzukommen. Aber ich halte dieses Verhalten, und das hat für mich eben ein altruistisches und ich helfe dir auch, wenn ich sozusagen jetzt dadurch erstmal keinen Benefit habe, Verhalten, hat durchaus Vorteile. Und bis jetzt machen wir das als Unternehmen auch so. Und das hat uns auch in der Geschäftswelt durchaus weitergebracht. Und ich glaube, diese ehrbaren Kaufmänner sind im Vormarsch und sind auch ganz, ganz wichtig, denn wo kommen wir denn hin, wenn wir in einer Welt leben, wo, und jetzt komme ich auf den Fall, den wir auch direkt bearbeiten, nämlich wo jetzt beispielsweise ein Patient nur noch als Kunde gesehen wird und nach Möglichkeit ein Patient in einem Stadium gehalten wird, in dem er managebar ist, nämlich nicht geheilt, aber man kann sehr gut damit umgehen. Und das haben wir bei chronischen Zuständen heutzutage. Chronische Zustände sind hervorragende Business Cases für große Unternehmen. Im Falle von einem Diabetes ist es ein ständiges Monitoren, ein ständiges sozusagen Eingreifen in den Haushalt mit Insulin und so weiter und so weiter. Und ich brauche ständig Nachschub. Ich habe mir also einen Kunden geschaffen in meinem Patienten. Bei chronischen Wunden ist das genauso. Wenn die Wunde offen ist, brauche ich ständig neue Verbände. Und das ist der disruptive Ansatz bei uns. Das ist auch der Grund so nebenbei, warum der Markt sich immer weiter aufgebläht hat. Wir sind jetzt bei so 6 Milliarden Euro chronische Wundbehandlungsmarkt in Deutschland, was eine unvorstellbare große Zahl ist. Und das liegt daran, weil diese Wunden existent sind und diese Wunden gepflegt und nicht geheilt werden. Und das ist ein großes Problem. Und da setzen wir ja auch mit unserer Technologie an. Und das Ganze lässt sich natürlich auf ein Verantwortungsgefühl auch zurückziehen. Natürlich hat das, wenn ich der Einzige bin, der das so macht, auch den Business Case hinten dran und hat auch ökonomisch einen Vorteil. Ein ehrbarer Kaufmann ist nicht jemand, der sagt, ich mache jetzt auf Gedeih und Verderb alles, was sozusagen gut ist und baue mir ein nicht nachhaltiges System auf, sondern der ehrbare Kaufmann kann deswegen so agieren, weil er nachhaltig auch für das Unternehmen und im Sinne des Unternehmens agiert, aber im gleichen Atemzug Verantwortung übernimmt und das Gesamtsystem verbessert. Und das ist eine Philosophie, die ich ganz wichtig finde, denn uns geht es allen gut hier in Deutschland und gerade so im Unternehmertum. Klar haben wir auch schwierige Zeiten, klar ist es anstrengend, das heißt aber noch lange nicht, dass ich nicht mal eine Stunde aufwenden kann, um mich für ein paar Schüler hinzustellen und denen zu zeigen, was ich mache und die zu begeistern. Und das ist genauso Verantwortung übernehmen, wie eine Ökonomie aufzubauen, damit diese Patienten behandelt werden. Oder aber einem Gleichgesinnten in einem Telefonanruf zu helfen, der sagt, Mensch, ich habe gerade ein Problem mit meinem Unternehmen, was kann ich denn hier machen? Und dafür brauche ich nicht einen direkten Benefit, sondern habe durchaus häufig jetzt schon die Situation gehabt, dass dann an irgendeinem späteren Zeitpunkt ich mal einen Zugang zu einem Netzwerk oder zu sonst was brauchte und dann die Leute da waren, weil die wussten, okay, der hat auch was für mich getan, der, ne, da würde ich mich gerne revanchieren, da würde ich gerne was zurückgeben. Und so kommt das auch wieder.
Ich möchte noch mal ganz kurz zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Mir hat mal irgendwann vor einem halben Jahr oder so jemand gesagt, die Startups und die Gründer hier, die sind robuster als anderswo. Würdest du diese Einschätzung teilen?
Also das ist ja wie bei einer wie bei einem Tier, wie bei einer Art, ne, die sich sozusagen so rausmendelt und rausevolutioniert. Wir haben hier vom System her hier oben an der Ostsee natürlich erstmal kein System, wo wir als Gründer gepampert werden und rundum versorgt. Hier ist dein Gründerpaket und jetzt guck mal und so. Sondern wir müssen uns das erarbeiten und das hilft natürlich in der Prägung und in der Schulung der einzelnen Persönlichkeiten. Auch unser Unternehmen hat Narben und ich finde das gar nicht schlecht, dass wir Narben haben, weil das zeigt, dass wir Kämpfe durchgeführt haben und diese Kämpfe haben wir gewonnen und wir sind immer noch da. Das ist wie ein wie ein Löwe, der dadurch attraktiv ist, dass er eben viele Zweikämpfe mit anderen Männchen gewonnen hat und besteht. Und der hat auch die meisten Nachkommen. Und das ist evolutionär natürlich schick. Und für uns ist das genauso. Ich würde uns auch als sehr robust bezeichnen. Ich würde auch sagen, und das zeigt sich ja dann auch bei den Investoren und so weiter, wir sind nicht tot zu kriegen, nur weil irgendwas nicht funktioniert oder weil eine technologische Lösung nicht funktioniert oder weil, wenn die EU sich denkt, sie macht eine neue Reglementierung, dann gehen wir halt damit um und dann lösen wir das Problem. Und von daher glaube ich durchaus, dass Gründer, ich weiß jetzt nicht, ob das nur in Mecklenburg-Vorpommern so ist, aber dass Gründer, die es eben nicht leicht haben, und man hat es nicht immer leicht als Unternehmer, die viele Situationen gelöst haben schon vorher, einfach auch einen Erfahrungsschatz haben und sich dadurch nicht ins Boxhorn jagen lassen und nicht gleich die Panik bekommen. Und dann kommt wieder das Bild von dem Kapitän, der sich ans Steuer ankettet und nicht schnell unter Deck rennt, wenn irgendwo eine große Welle ist, sondern der dann sagt, jo, ich habe schon 3 große Wellen durchgemacht, ich weiß, wie ich das Schiff steuern muss und wenn es geht, dann geht es so und dann ziehe ich das jetzt durch. Und das Zweite, was vielleicht auch noch ganz hilfreich ist, ist eine Einstellung zu diesen Situationen zu finden. Und das ist etwas, was zum Beispiel Mitarbeiter bei uns auch erst lernen mussten. In einem Start-up gibt es Probleme. Und diese Probleme müssen gelöst werden. Jetzt gibt es 2 Arten, wie ich emotional an solche Probleme rangehen kann. Entweder ich identifiziere es als, oh Gott, jetzt habe ich wieder ein Problem, warum kann denn nicht mal alles einfach laufen? Ne? Warum können wir denn nicht mal einfach ein Ziel erreichen? Warum muss denn immer mehr Arbeit da reingesteckt werden? Das ist die eine Variante, das ist eine Variante, die viele Menschen haben, ich auch hatte, die aber natürlich mit viel emotionalem Aufwand verbunden ist, die einen sehr stark mitnimmt. Oder es gibt eine andere Variante und die lautet, meine Aufgabe ist es, Probleme zu lösen. Und ich warte aufs nächste Problem und das wird dann auch gelöst. Und wenn ich diesen Fokus verändere, definiere ich meine Aufgabe als Problemlöser. Und damit habe ich überhaupt kein Problem mehr, dass ich ein Problem vor mir sitzen habe, sondern ich freue mich darüber, dass ich wieder eine Aufgabe habe und die wird auch gelöst. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herangehensweise, die Startups entwickeln müssen, damit sie dann auch mit ihrer Work-Life-Balance und mit ihrem gerade auch Unternehmer dann besser mit der Situation zurechtkommen, dass einen nicht alles mitnimmt.
Kannst du dir jemanden vorstellen, dem du abraten würdest zu gründen?
Also erstmal würde ich niemandem raten zu gründen, dem das nicht Spaß macht und der sich nicht dabei voll wohlfühlt. Der keinen Spaß hat, daran auch Risiken einzugehen. Denn ich bin totaler Verfechter dafür, dass man glücklich ist bei dem, was man macht. Glück ist eine ganz wichtige Größe und sollte es sein, nicht nur tibetanisch und wenn ich in irgendwelchen Philosophien denke, sondern ich glaube, dass eines der wichtigsten Güter, nach dem wir streben sollten, ist glücklich zu sein. So, ich mache meine Umgebung glücklich, ich bin selber glücklich und so weiter. Und ich glaube, es gibt Personen, die sind nicht glücklich darin, Unternehmer zu sein, weil sie sich viel wohler damit fühlen, wenn sie zum Beispiel nicht selber das Zepter in der Hand haben, sondern wenn jemand anderes das Zepter in der Hand hat. Und die sind dann ganz tolle Performer, wenn sie wissen, guck mal, hier gibt es das nächste Ziel. Die fühlen sich nicht wohl, wenn sie in einem luftleeren Raum schweben und bauen sich dann in diesem luftleeren Raum ihre eigene Welt auf und sagen, okay, so, das ist mein nächster Weg. Hier habe ich jetzt gerade die Ziegelsteine hingepflastert. Da laufe ich jetzt lang, sondern die haben es lieber, wenn sie wissen, okay, es gibt einen Weg und den kann ich ganz toll laufen. Was von der Qualität her nichts Schlechteres ist. Das ist nicht weniger wert, das ist nicht irgendwas Negatives, sondern es ist einfach eine persönliche Präferenz. Und wer sozusagen sich wohler fühlt, wenn er sagt, ich habe eine feste Anstellung, ich bin glücklich, wenn ich um 16 Uhr nach Hause gehen kann und am nächsten Morgen um 8 Uhr auf der Leiter stehe und dort das mache, dann ist für den der Job des Unternehmers einfach keiner, in dem er glücklich wird und dem es Spaß macht. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe es total gerne irgendwie durch die Gegend zu jetten und ich weiß, dass ich dadurch nur etwa 30% hier zu Hause bin und 70% unterwegs und mir macht das gerade aber Spaß, der Phase meines Lebens, das zu tun und viele Leute kennenzulernen und so weiter und so weiter. Ich mag es gerne, dieses Risiko damit zu tragen. Ich kann auch gut damit umgehen, dass Risiken da sind und kann die gut lösen und kann die gut handeln. Auch so, dass nicht meine gesamte Umgebung mit nach unten gezogen wird, sobald das nächste Risiko da ist. Denn als Unternehmer steht man da und alle gucken zu einem auf. Wenn ich anfange, mit der Wimper zu zucken, fangen auf einmal alle an, unruhig zu werden. Das bedeutet, aber das macht mir auch Spaß. Und diese Leute sind nicht so gut in großen Konzernen aufgehoben. Also wenn man mich jetzt, können ja auch umgekehrt fragen, wenn man jetzt einen Konzernboss da sitzen hat, der sagt, Mensch, ne, würden Sie den Leuten raten, in einem Konzern zu arbeiten? Ich hätte da persönlich keinen Spaß dran, in einem Konzern zu arbeiten, weil das viel zu restriktiv und viel zu eingetreten wäre. Ich würde anfangen zu rebellieren dagegen und ich würde die besseren Wege suchen und ich würde die in den vorgegebenen Strukturen nach Schwachstellen suchen, die ich ausnutzen kann, um das Gesamte besser zu machen. Und ob damit jetzt ein Unternehmen gut zurechtkommt, ist schwierig. Deswegen, da hat man ja auch, ich hatte ja vorhin Steve Jobs erwähnt, der wäre auch nicht glücklich gewesen, wenn der irgendwo als Angestellter in seinem eigenen Unternehmen drin gewesen wäre. Der ist aber sehr glücklich und sehr gut aufgehoben gewesen, ganz oben als richtungsweisende Entität da drin zu sitzen. Und unter ihm braucht es mehrere Ebenen, die das auch dann so weit runtergebrochen haben, dass das dann auch wieder in die Richtung ging. Und von daher, glaube ich, ist man am wohlsten dort aufgehoben, wo man sich glücklich fühlt und wo man sich gut aufgehoben fühlt. Und da ist gar nicht so richtig die Frage, ist man jetzt unbedingt, muss jeder Unternehmer sein oder nicht? Es muss nur jeder, der Unternehmer sein möchte, die Möglichkeit haben dazu und muss die Rückendeckung dazu bekommen und muss auch die Möglichkeiten haben, an Finanzierung, an das Wissen und so weiter zu kommen, um sich dann darin auszuleben. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht, dann nimmt man einen anderen Job, um zu verbessern.
Ich habe eine letzte sozusagen Frauenzeitschriftenfrage.
Oh ja, und dann fangen wir aber an mit dem Podcast. Ne?
Ja, okay. Wenn du die Chance bekommen würdest, ein Wunder wahr werden zu lassen, was würdest du tun?
Ich glaube, das machen wir gerade. Also das ist ja jetzt wirklich die Einsteigerfrage. Also das ist doch genau das, was wir gerade machen. Wir haben eine Science-Fiction-Folge geguckt von Raumschiff Enterprise und haben den Delmar-Generator gesehen und jetzt bauen wir den nach und bringen den in die Realität. So, das ist mal, das ist genau die Art von Traum, die ich vorhin gemeint hatte. Und jetzt sind wir den Weg gegangen und da steht er und jetzt haben wir unsere Wundauflagen, jetzt haben wir unseren Plasma-Cube und jetzt funktioniert das auch noch in der Realität. Das haben wir also gemacht. Ich glaube, wenn ich so ein richtiges Wunder irgendwie vollbringen würde, wäre es natürlich, und klar, in dem Kontext, in dem ich arbeite, ist natürlich die Auslöschung von multiresistenten Keimen oder von chronischen Wunden ist natürlich das wäre natürlich was, wo viele Leute irgendwie von profitieren könnten und wo es vielen Leuten dann danach besser gehen würde als vorher. Aber so wie ich das immer mache mit solchen Wundern, da arbeite ich ja dran.
Das war ein Podcast des Landesportals für Gründer, Start-ups und junge Unternehmen Gründer MV. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Das Interview führte Ralf Schipke. Als Sprecherin hörtet ihr Steffi Schwabbauer. Die Musik für unser Intro stammt von Audiofisch-Gründer Thomas Kalweit. Abonnieren könnt ihr unseren Starthilfe-Podcast direkt auf www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten Podcast-Diensten wie Spotify oder iTunes. Eine Bewertung dort würde unsere Arbeit sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an Carsten Marenholz zum Gründen oder über cooles Plasma habt, dann schreibt sie uns über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.